Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut. Den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Mein heutiger Gast tut das seit seiner Jugend. Mittlerweile ist er seit vielen Jahren Sozialarbeiter im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Genauer gesagt betreibt er mit seinem selbst gegründeten Verein einen linksalternativen Freiraum, das Dorf der Jugend im sächsischen Grimma. Durch seinen Blog und Auftritt in reichweitenstarken Medien hat er sich als antifaschistische und anarchische Stimme einen Namen gemacht. Und dieser Name lautet Tobias Burdukat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo. Ich kann ja schon gleich mal andere Vorstellungen korrigieren.
Ach, ich bitte darum. Ich frage immer, ob die Vorstellung passt oder ob wir das demnächst an ChatGPT auslagern müssen.
Also vom Grundsatz her, wenn du die Vorstellung vor 3-4 Jahren gesagt hättest, hätte das, glaube ich, vom Grundsatz her so gepasst. Mhm. Aktuell muss man, glaube ich, sagen, da gibt es ein paar Veränderungen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben. Also vielleicht nochmal, das ist ja auch für alle interessant. Also ich war Jugendarbeiter in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und habe im Rahmen dieser Tätigkeit die Projektkonzeption Dorf der Jugend geschrieben und durchgeführt. Und das in Zusammenarbeit mit einem Verein, den wir aber schon 2006 selber als Jugendliche gegründet haben. So. Mhm. Und aus diesem Projekt heraus ist eine gemeinnützige GmbH entstanden, von der ich heute quasi Geschäftsführer bin und mit der wir eben diesen alternativen Freiraum versuchen zu betreiben und bin aber nebenbei an Hochschulen tätig, wie an der TH Nürnberg oder an der HTWK in Leipzig und verdiene damit hauptsächlich mein Lohn und Brot. Genau, das als Ergänzung zur Vorstellung.
Ja, vielen Dank. Also das ist immer wahnsinnig spannend, weil, also egal wie viel Mühe man sich gibt, das weiß ich selber, das weiß ich über unsere Redaktion, das weiß ich auch als Gast, der woanders dann selber vorgestellt wird. Es ist immer so, dass es gar nicht einfach ist, das Leben der Leute heutzutage irgendwie so zu fassen zu bekommen. Ne? Also es war früher ein bisschen einfacher, wenn man sagt, ja, ne, Opa war Schmied, Vater ist Schmied, ich bin auch Schmied. Dann musst du nur aufpassen, dass jetzt die siebte und nicht die achte Generation ist und das ist dann, weiß ich nicht, nicht in Kleinwinkelsdorf, sondern in Großwinkelsdorf ist. Aber dann hast du es irgendwie zusammengekriegt. Aber in dieser, ja, in dieser Zeit, wo Leute alle möglichen unterschiedlichen Jobs machen, sich die Dinge entwickeln oder aus bestimmten Engagements heraus entwickeln, ist es total bemerkenswert, wie sich das so verhält. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist auch an Universitäten oder an Hochschulen tätig. Und ich glaube, das kann ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten. Du nimmst dieses Gespräch in einer Pause zwischen zwei Seminaren auf. Du bist in einem Lehrerzimmer und hast schon Abstand genommen, irgendwem anderen Bücher zu klauen, um dein Mikrofon herzurichten. Wo bist du gerade?
Ich bin gerade in meinem Büro in Nürnberg an der TH Ulm, genau, und habe jetzt schon ein Seminar zur Arbeit mit Einzelnen und Familien, einem klassischen Arbeitsfeld der sozialen Arbeit, hinter mich gebracht und 14 Uhr sitze ich wieder im Vorlesungsraum und habe mit Studierenden das Modul Arbeit mit Gruppen, was ebenfalls ein klassisches Arbeitsfeld der sozialen Arbeit ist, genau. Hm.
Ja, das ist also umso schöner und erfreulicher, dass du die Zeit gefunden hast, uns noch zwischen zwei Lehraufträge reinzuquetschen.
Ich opfere meine Mittagspause.
Podcast aufzunehmen. Ja, sehr gut. Ich hoffe, du bist nicht grumpy, weil wir dir irgendwie das Essen vorenthalten oder so.
Naja, das müssen dann, glaube ich, eher die Studierenden ausbaden.
Sehr gut. Im Zweifel einfach sind es die Studierenden. Okay, also bevor wir richtig einsteigen, stelle ich dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal ein bisschen ausführlicher vor. Du wurdest 1983 in Grimma geboren, du bist dort aufgewachsen. Auf deinem Blog beschreibst du die Zeit am Gymnasium in Kolditz als besonders prägend. Du hast da erste Auseinandersetzungen mit Nazis und Menschenfeinden ab Mitte der 90er Jahre gemacht. Und das hat dich und dein Aufwachsen, deine Jugend sehr geprägt. 2006, 2007 hast du den Förderverein für Jugendkultur und Zwischenmenschlichkeit gegründet, der unter anderem das Dorf der Jugend in Grimma leitet. Danach folgt ein Studium der sozialen Arbeit, jahrelange Arbeit als parteiloses Mitglied des Kreistags im Landkreis Leipzig, verschiedene Ämter in Vereinen, Projekten und Lehraufträge an den Hochschulen, von denen du ja gerade schon erzählt hast. 2022 hast du dein erstes Unternehmen gegründet namens Between the Lines, das sich zum Ziel gesetzt hat, Jugend- und Sozialarbeit im ländlichen Raum zu fördern. Wir werden auf einiges davon noch genauer zu sprechen kommen. Ist das denn halbwegs korrekt?
Ja, halbwegs.
Okay.
Ja, es tut mir leid. Die Between the Lines GmbH, die haben wir schon 2019 gegründet als GmbH, haben dann aber festgestellt, dass wir mit einer GmbH keine gemeinnützigen Sachen wie soziale Arbeit oder Jugendarbeit finanzieren können und haben das dann 2022 in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt, die heute, und das ist wichtig, Job heißt und nicht mehr Between the Lines, weil es da eine rechtliche Auseinandersetzung mit einer anderen Between the Lines GmbH gab.
Auch geil. Man wächst irgendwie auf, möchte etwas richtig Cooles machen und dann muss man sich erstmal mit dem Körperschaftsrecht, den Finanzamtsthemen, der Gewerbesteuer und möglicherweise auch noch mit Markenrechtsthemen auseinandersetzen. Ich finde, das ist so grandios.
Ja, du weißt noch gar nichts von den Baurechtsthemen, in denen ich übelst tief drin stecke. Ich kann dir zu allem beraten.
Ja, ich kenne das tatsächlich, weil, also ich habe ja selber evangelische Theologie studiert, viele meiner Freundinnen und Freunde sind Pfarrer und als Pfarrer denkt man ja, man steht dann im Talar, macht so ein bisschen Gottesdienst und dann hat man irgendwie 6 Tage frei, aber tatsächlich ist es so, dass sich die Leute sind irgendwie gleichzeitig Schatzmeister und müssen sich mit Baurecht auskennen und mit den Corona-Schutzverordnungen und der Gewerbeaufsicht. Und wenn du unten irgendwie Getränke verkaufen machst, dann hast du noch irgendwie Lebensmittelrecht. Und das ist ganz schön viel und eigentlich auch nicht besonders schön, weil ich weiß nicht, wie du es empfindest. Hält dich das denn ab von der eigentlichen Arbeit, die du machen würdest? Oder hast du das Gefühl, du bekommst jetzt endlich so ein rechtliches Korsett und du bist sicherer in dem, was du da tust, weil du keine Angst haben musst, verklagt zu werden.
Also das hält schon sehr ab von der eigentlichen Arbeit, die man machen möchte. Und vor allen Dingen kostet das alles immens viel Geld, weil tatsächlich bewegen wir uns mittlerweile in einem Level, wo das nicht mehr durch den befreundeten Anwalt lösbar ist oder wo auch die Kapazitäten einfach da quasi, also was so teilweise so umfassend ist, dass das alles nicht mehr pro bono oder so lösbar ist. Das haben wir auch. Also wir haben auch Kanzleien, die uns pro bono unterstützen. Und aber viele Sachen halten halt einfach auf, was, wenn man das dann ja in so einem geschäftlichen, betriebswirtschaftlichen Kontext setzt, ja auch Geld kostet. Also meine Arbeitszeit, die ich für das Durchlesen von irgendeinem Widerspruchsverfahren, weil uns mal wieder irgendjemand verklagt hat oder ein Widerspruch gegen irgendeinen Antrag gegangen ist. Alleine die Zeit, die ich dafür aufbringen muss, mir das durchzulesen, hat ja auch einen Wert. So, und dieser Wert, wenn man das alles zusammenrechnet, steht das alles in absolut keinem Verhältnis mehr. Und also man muss halt, ja, also es hält halt ab und kostet quasi enorm viel finanzielle Ressourcen auch, ne? Weil natürlich die Zeit, die ich brauche, um mir eine 600-seitige Widerspruchsakte gegen unsere Baugenehmigung durchzulesen, das ist natürlich Zeit, die wegfällt, um irgendwie einen Workshop oder ein Seminar oder einen Vortrag vorzubereiten oder mich mit unserem Hausmeister über die nächsten Abläufe auf dem Gelände zu unterhalten und. Ne? Also, und das ist schon, also das hat mittlerweile ein Ausmaß genommen, wo ich sage, boah, krass, bin ich selber manchmal erstaunt von mir, dass ich mir das immer noch antue und ja, bin manchmal auch wirklich an Punkten, wo ich sage, oh, ich will einfach nur auch mal, ja, auch mal einen normalen Alltag haben, weißt du, so auf Arbeit gehen und dann irgendwann was geschafft haben und Feierabend haben und dann auch mal Privatleben, aber das ist wirklich schwierig.
Das ist der Traum, den alle Selbstständigen und Geschäftsführer und Organe und Vorstände immer träumen. Zurück in eine Zeit, wo man vielleicht auch selber mal angestellt, weil man geht morgens zur Arbeit, kommt abends wieder zurück. Freitag ab 1 macht jeder seins. Es gibt Wochenende und Feiertage und krank. Aber das bleibt einem nicht so sehr vergönnt, wenn man das halt so tut. Ne?
Nee, man hat sich ja auch ein Stück weit freiwillig dafür, also man macht das ja auch gerne. Also ne, das wäre ja Quatsch, wenn ich sage, das ist eine Belastung für mich. Ich sehe da ja schon einen tieferen Sinn dahinter und mache das ja auch aus tiefster Überzeugung. Aber manchmal ist es halt mühsam, weil man halt die Fortschritte nicht so richtig sieht in diesem ganzen Wirrwarr. Ne? Wenn man sich monatelang nur mit irgendwelchen rechtlichen Auseinandersetzungen rumschlägt, die, sag ich mal, unmittelbar mit seiner eigentlichen Arbeit überhaupt nichts zu tun haben, so, ne, also direkt, dann ist das schon frustrierend, ne, so, und ja, die Dinge wollen ja trotzdem erledigt sein, so, ne, und ja, das ist dann schon manchmal wünsche ich mir, dass Dinge auch manchmal, ja, einfacher sein könnten, so, ne, also, ja.
Hast du das Gefühl, dass es auch aus politischer Erwägung heraus schlimmer geworden ist? Also man hört ja immer wieder, dass die AfD beispielsweise einfach die Vereine und Organisationen durchgeht, die eine Gemeinnützigkeit haben, die verklagt, oder dass sich immer mehr Leute darauf verlegt haben, linke Vereine und Organisationen das Leben schwer zu machen. Oder hast du das Gefühl, es war auch schon so, bevor die AfD an die Macht gekommen ist oder so wirkmächtig wurde?
Ja, also in unserem speziellen Fall muss man tatsächlich sagen, dass diese Probleme schon vor der Wirkmacht der AfD da waren. Also wir hatten die Probleme auch schon davor. Da hat es mehr oder weniger noch keine AfD gebraucht. Da hat quasi ein extrem konservatives Milieu um uns drum herum, die halt einfach Angst haben vor jungen Menschen, vor alternativen Lebensformen, vor Subkultur. Das hat da schon gereicht. Also na, da hat es quasi die AfD noch nicht gebraucht. Und die haben jetzt in unserem konkreten Fall das auch nicht verschärft. Sie haben nur den Weg geebnet, dass sich andere Netzwerke neu zusammengefunden haben. Das muss man so sagen. Also die AfD hat so ein bisschen die Verbindung hergestellt zwischen einer radikaleren Position und diesem konservativen Milieu. Und dadurch ist das mehr geworden und die Leute sind besser vernetzt. Das hat die AfD geschafft. Aber die Probleme waren schon vorher da.
Jetzt habe ich ja selber zweimal oder dreimal anmoderiert, dass du aus Grimma kommst. Und jetzt bist du in so einem Podcast, der sehr, ich sag mal, progressiv ist. Also wir sprechen viel mit Linken, beziehungsweise Leute, die sich eher links verorten, die engagiert sind. Und du bist jemand, der selber sagt, dass der Kontakt und die Auseinandersetzung mit den Faschos, so heißt es ja, dich geprägt hat. Geht dir es manchmal auf den Keks, dass wir, wenn wir über deine Heimat sprechen, über Sachsen sprechen, über Grimma sprechen oder über Leipzig sprechen, fast immer automatisch irgendwie auch Rechtsextremismus behandeln? Oder würdest du dir wünschen, dass deine Heimat auch anders dargestellt wird?
Das ist eine spannende Frage, weil es gibt ja ganz viele so auch Initiativen, na, was weiß ich hier, wir sind der Osten und so, oder Sorry an alle, die ich jetzt nicht benenne. Ne? So, es ist halt einfach, es kriegt mein Gehirn nicht mehr auf die Kette. Aber es gibt ja quasi Initiativen, die sich dafür stark machen, dass auch positiv über eben unsere Region oder den Osten gesprochen wird. Und ich habe da ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis da dazu, weil ich der Meinung bin, man muss die Probleme schon so benennen. Und es ist de facto, wenn man hier vor Ort lebt und sein Leben gestalten möchte, schwierig. Und das ist ein allgegenwärtiges Problem. Ich meine, es ist noch keine 14 Tage her, wo die sächsischen Separatisten in Grimma hochgenommen wurden, ne? Wo Leute dabei waren, die mit vielen der Jugendlichen, die im Projekt Dorf der Jugend aktiv waren, halt zusammen in die Schule gegangen sind. So. Und also mich stört das nicht, sondern ich empfinde das eher, wie erklärt man das? Also mich stört die Kommunikation nicht, mich stört auf der anderen Seite, dass nichts wirklich dagegen gemacht wird. Ne? Und auch jetzt, ja, auch diese sächsischen Separatisten ist ja ein gutes Beispiel. Es wird ja weiterhin relativiert, das ist alles nicht so schlimm, das waren doch nur 8 junge Männer und ach, ja, das ist alles, ne? Also diese Relativierung kotzt mich an, ehrlich gesagt. Und man müsste das noch viel präziser und auch noch viel deutlicher ansprechen, dass wir hier de facto in manchen Regionen Ostdeutschlands, das trifft nicht auf alle Regionen Ostdeutschlands zu, das muss man auch, glaube ich, nochmal hervorheben.
Sag mal ein paar Positivbeispiele, das ist ja, glaube ich, auch nicht verkehrt.
Also
du kannst jetzt egal was sagen, ich wette mit dir, 30 Sekunden nachdem das Ding online erscheint, kommt irgendeiner und meldet einen Nazi-Vorfall.
Ja, wahrscheinlich wird es genauso ablaufen. Deswegen belassen wir es lieber dabei. Ich benenne einfach keine konkrete Region. Also, aber es gibt natürlich Regionen, in denen es krasser ist und in denen es nicht so krass ist. So, oder in denen es irgendwie noch halbwegs ertragbar ist, wo die Anfeindung nicht ganz so krass und offensichtlich ist. Ne? Aber ansonsten ist es, glaube ich, in allen Gegenden beschissen oder so semi-gut. Und deswegen ist es wichtig, auf die positiven Beispiele hinzuweisen, aber das ändert ja nichts an der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation, die Hegemonie, ist trotzdem dominiert von sogenannten reaktionären und extrem konservativen Kräften. Ich möchte ungern den Begriff rechts verwenden, weil das mir zu schwammig, ne? Weil man kann das, ob man kann das benennen, das sind völkische Siedler, Reichsbürger, identitäre Bewegungen, ne? Neurechte, da, ne? Aber das sind präzisere Ausformulierungen, ne? Weil nicht überall ist das Problem das Gleiche, ne? Wenn man sagt rechts, dann tut man das alles irgendwie zusammenfassen und das wäre aber in einer Gegend, wo es ein großes Problem mit Reichsbürgern gibt, das ist was anderes als in einer Gegend, wo es quasi krass organisierte Neonazi-Strukturen gibt, ne? Wie es in vielen Teilen Thürings der Fall ist. Ne? Diese organisierten Neonazi-Strukturen, die gibt es bei uns auch und die werden auch wieder stärker. Aber tatsächlich ist es ja bei uns in vielen Gegenden haben wir das Dilemma mit den völkischen Siedlern, ne, den Reichsbürgern, so mit Tendenz Freie Sachsen. Ne, und ich finde, wenn man das alles in den Topf wirft, benennt man das Problem nicht mehr genau, weil du musst mit völkischen Siedlern anders umgehen als mit organisierten Neonazi-Strukturen. Ne, so da reden wir über unterschiedliche Dinge. Natürlich kann man das alles kumulieren und zusammenfassen, aber die Ausprägungen sind unterschiedlich so und deswegen haben auch die Projekte, die es vor Ort gibt, mit anderen Problemen zu kämpfen. Ne? Also bei uns kann man sagen, ist halt eher diese krasse konservative Hegemonie eher ein Problem und dieses Wegducken und nicht Benennen der organisierten Neonazi-Strukturen und der radikalen Netzwerke, ne, dass man da wegschaut und eher so seinen Stiefel weiter durchzieht. Ne? Das ist, Das ist bei uns eher so das Problem. Diesem Problem muss man sich aber anders annehmen und anders mit dem Problem arbeiten, als wenn ich so ein Reichsbürgerschloss vom hier König von Deutschland vor meiner Nase habe. Weißt du, was ich meine? Na, das, ja, ist ein anderer, das ist eine andere Art, wie man damit arbeitet und umgeht. Und viele Probleme, ja.
Es ist ja gesellschaftlich, politisch und was so die Arbeit der Sicherheitsbehörden angeht, ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Ne? Sind die auf der Straße? Sind die gewaltbereit? Üben die anderen Einfluss ein? Schüchtern die Leute anders ein? Legen sie die Verwaltung lahm mit ihren komischen Briefen und Verschwörungstheorien? Ja. Wie unterwandern sie? Ja, das ist ja dann auch das Thema, über das wir heute sprechen werden. Wie unterwandern sie möglicherweise die Jugend? Wie rekrutieren sie ihren Nachwuchs? Welche Art von Öffentlichkeitsarbeit machen die? Wie ist es mit Telegram? Sind es Extremisten bis Terroristen? Also Extremisten sind es ja häufig, aber sind es Terroristen mit Anschlagsplänen oder Staatsumsturzplänen? Das sind ja, also man kann ja relativ schnell 20 unterschiedliche Kategorien aufmachen und muss enorm unterschiedlich auf die Leute alle reagieren. Also ich für meinen Teil, und deshalb frage ich das und deshalb finde ich das auch so ein großes Geschenk, dass du irgendwie bei uns hier im Podcast bist. Es ist ja jetzt ein Gespräch zwischen einem waschechten Wessi und einem waschechten Ossi. Und was ich enorm schwierig finde und wo ich mich ganz unwohl fühle, ist es, als Wessi, der selbst im Westen lebt und wohnt und arbeitet und seinen ganzen Kram hat, über die Probleme des Ostens zu sprechen und über den Osten zu sprechen. Mhm. Weil es ist immer wieder dasselbe. Man kommt von außen, guckt von außen auf ein Gebilde, das man selber nicht kennt und versteht und problematisiert es und kämmt vielleicht alle über einen, schert alle über einen Kamm. Mhm. Und mir geht es sehr ähnlich wie dir tatsächlich, dass ich auch denke, ey, das ist die Heimat von Menschen. Leute leben da, die kriegen ihre Kinder, die machen ihren Kram, die haben ihre Freunde dort und ihre Familie, die leben dort und sind da gerne und haben eine gute Zeit, die verlieben sich und all diese Dinge passieren. Und gleichzeitig merke ich schon, okay, krass, in den letzten 30 Jahren, also du musst dir überlegen, wann das Thema Baseballschlägerjahre überhaupt öffentlich wurde, das öffentlich rezipiert und verhandelt wurde, das ist jetzt noch nicht so lange her.
Nee.
Und dass die sächsischen Separatisten hochgenommen werden, eine Extremistengruppe, mit AfD-Politikern und der Ministerpräsident des Landes, der einer Partei, die seit 30 Jahren in Sachsen regiert, also Michael Kretschmer, sagt, ja, wir müssen natürlich auch mit der AfD reden. Der sagt das wenige Tage, nachdem teilweise AfD-Politiker bei so einem extremistischen Verein hochgenommen wurden. Und da denke ich auch so, genau was du sagst, es wird zu wenig ehrlich besprochen, es wird zu wenig schmerzhaft sich überlegt, was für ein Problem man in der eigenen Mitte hat. Und ja, alles, immer egal, wo ich bin, egal in welchen ostdeutschen Verhältnissen ich irgendwie reingucke, immer geht es darum, dass man alles dafür tut, dass die Leute nicht noch mehr ein schlechtes Bild über die eigene Heimat haben. Und das Problem ist, wenn man versucht, das zuzudecken, es klappt nicht. Es klappt einfach nicht, weil von außen sind die Probleme ja irgendwie so offensichtlich.
Also das ist ein Naja, oh Gott, wie erklärt man das? Das ist echt schwer, das quasi nachvollziehbar oder zu erläutern. Das Problem ist in Ostdeutschland, und das ist ein Problem, was ist schon, das gibt's nicht erst seit 89, sondern das Dilemma fängt schon viel früher an, dass quasi du in Ostdeutschland ja innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Generationen, du ja mehrere Migrationswellen quasi durchgemacht hast. Also von Leuten, die aus Ostdeutschland weggegangen sind. Ne? Also es ging los quasi mit Machtergreifung der Nazis, ist ein Großteil quasi weggezogen, zwar aus ganz Deutschland, aber es hat natürlich auch Ostdeutschland betroffen. So, ne, dann war der Krieg zu Ende. Dann haben sich die zwei Staaten gebildet. Dann zeichnete sich ab, dass die Mauer gebaut wird. Daraufhin haben wieder viele Leute, besonders quasi, ne, ein, sag ich mal, Bildungs- Bürgertum in, wahrscheinlich im weitesten Sinne, den Bereich Ostdeutschland verlassen, weil sie gesagt haben, oh nee, darauf habe ich jetzt irgendwie keinen Bock hier eingesperrt zu werden oder irgendwie, ich ziehe weg. Ne? Das heißt, auch da hat wieder eine Migrationswelle weg von Ostdeutschland stattgefunden. Und dann 89, das war ja noch viel krasser, weil ja mehr oder weniger alles, was die DDR hatte, irgendwie dann bankrott gegangen ist. Mhm. Na, die Arbeitslosigkeit war immens hoch. Und in dessen Folge sind dann zwar einige noch da geblieben, die sind zwar in Arbeitslosigkeit verharrt, aber spätestens deren Kinder, zu denen meine Generation ja gehört, die sind dann abgehauen. Das heißt, du hast eine Historie von Migration aus Ostdeutschland weg und die hat ja bis zum heutigen Tag nicht gestoppt. Es ist nach wie vor noch so, dass aus den ländlichen Regionen quasi besonders auch überproportional viele junge Frauen wegziehen. Das heißt, es bleiben vereinsamte junge Männer zurück. Mhm. Na, so, was sollen die dann anderes machen, als sich irgendwie so einen Männerclub, der dann auch vielleicht sich zu einer Neonazi-Struktur hin entwickelt, anzuschließen oder irgendwie sich da gegenseitig in Mitleid zu besudeln oder whatever. Also das und der Wegzug trifft ja dann auch andere. Also das heißt, du hast so eine Kontinuität von Wegzug. Das heißt, es bleibt immer nur ein bestimmter Teil von Menschen zurück. Und es sind viel zu wenige da, die einen quasi gesellschaftlichen Diskurs am Laufen halten. Seit quasi 90ern, früher Nuller Jahre, setzt dieser Modus auch in ländlichen Regionen in Westdeutschland ein, ne, was dazu führt, dass auch dort quasi diese Region so eine ostdeutsche Mentalität entwickeln. Ne? Und das ist halt schon krass, weil daran schließt sich die Frage an, wie kann man das umkehren? Und da fehlt mir ehrlich gesagt die Idee, weil wir können ja jetzt nicht sagen, okay, wir besiedeln jetzt die ländlichen Gegenden in Ostdeutschland oder allgemein die ländlichen Gegenden wieder neu, weil da gibt es ja wirklich stellenweise einfach nichts. Da musst du ja schon noch ein bestimmter Typ Mensch sein, der da irgendwie sich auch wohlfühlt und zu Hause fühlt, wenn du jetzt Wert darauf legst, kulturelle Diversität in deiner Freizeitgestaltung zu haben, da bist du irgendwie falsch. Da kommst du auf dem Land nicht klar oder musst halt ständig in die nächstgelegenere Stadt pendeln. Und da ist ja dann die Frage, wer macht denn das auf Dauer so? Und das ist, glaube ich, ein großes Problem.
Es ist auch gut, dass du das sagst. Es ist derselbe Mechanismus, der auch in Westdeutschland wirkt. Also ich habe mehrere Bekannte, die beispielsweise in Baden-Württemberg oder vor allen Dingen in Rheinland-Pfalz auch politisch tätig sind. Die haben ein Riesenthema mit dem ländlichen Raum. Niedersachsen hat ein Riesenthema mit dem ländlichen Raum. Und vor allen Dingen, wenn da zudem auch noch die Industriearbeitsplätze irgendwie verloren gehen von Zulieferern, Landwirtschaftsbetrieben, Automobilbetrieben. Das wird richtig hart für die Leute. Und ich glaube, was an Gesellschaftsthemen, was du auch gerade angeschnitten hast, die Leute, die jetzt ich weiß es ja bei mir, ne, Siegerland, Sauerland, Münsterland, weiß ich nicht, in Nordrhein-Westfalen, die dort weggehen, das sind natürlich die Leute, die sagen, ey, ich will, glaube ich, etwas anderes in diesem Leben. Also als schwuler Mensch, als lesbischer Mensch, als trans- oder intersexueller Person, das ist nicht so einfach im ländlichen Raum. War es früher noch weniger, deshalb sind die Leute natürlich alle nach Berlin oder nach Köln gezogen, ja, oder irgendwie. Und haben dort ihr Glück gefunden. Und auch wenn du irgendwie, also ich kenne das tatsächlich von jungen Menschen, nicht weißen Menschen, die aus dem ländlichen Raum weggehen, die sagen, ey, ich fühle mich hier einfach unwohl. Ich werde hier ständig begafft, blöd angemacht oder muss mich rechtfertigen oder krieg dann bei jeder, weiß ich nicht, Berichterstattungswelle irgendwie einen blöden Spruch gedrückt oder vielleicht sogar einen auf den Hut. Das verschärft das Problem natürlich, ne?
Ja, klar. Also, na, du kriegst das halt, das ist halt schwer, das irgendwie umzukehren, weil das ist eine Realität und die wird eben durch diese, auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, na, mit dieser Positivdarstellung, na, wir müssen irgendwie das irgendwie positiv darstellen. das ist nicht die Lösung für genau dieses Problem, weil durch diese Positivdarstellung kommen auch bloß keine Arbeitsplätze. Ne? Du musst dir das mal vorstellen. Ich glaube, das Erzgebirge ist da ein gutes Beispiel. Ich meine, das war eine riesige Bergbauregion. So, zu so einer Bergbauregion gehört ja auch ein riesiger Verwaltungsapparat. Das heißt, es braucht Ingenieure, es braucht halt auch ein gestärktes Bürgertum. Es braucht nicht nur die Leute, die in dem Bergwerk arbeiten, sondern es braucht quasi ja auch diesen ganzen Apparat hinten dran, wo dann eben auch Leute aus den Städten aufs Land gezogen sind, um dort zu arbeiten. All diese Sachen sind ja aber nicht mehr da. Das heißt, es gibt auch quasi keinen Grund mehr. So simples Beispiel, ein Architekt. Wenn du als Architekt im ländlichen Raum arbeitest, ist dein Hauptarbeitsbereich irgendwie Einfamilienhäuser zu gestalten. Okay, es wird Architekten, Architektinnen geben, denen das ausreicht, aber so wie ich die meisten Architekten, Architektinnen wahrnehme, wollen die auch mal irgendwie was Abgefahrenes gestalten, und diese abgefahrene Sache wirst du aber auf dem Land nicht geliefert bekommen. Das heißt, es gibt auch für viele andere Berufe, also Berufsfelder, gar keine so richtige Grundlage, sich irgendwie im ländlichen Raum irgendwie zu verorten, was dann, ne, was eben zu dieser Landflucht führt. Und vielleicht müssen wir da einfach, vielleicht, und das, da bin ich eher, wir müssen das halt eher klar benennen und eher einen Umgang damit finden, okay, das ist eine Tatsache, ne? Wir müssen uns auch, und unsere Welt wandelt sich so, ne? Wir haben diese traditionellen Berufe und Betätigungsfelder, die gibt es halt einfach nicht mehr, ne? So, das haben wir uns durch den Neoliberalismus alles irgendwie schön kaputt gemacht, so, das kann man aber alles nicht wieder rückgängig machen, sind halt Tatsachen, die wurden geschaffen, die sind jetzt da, so, und jetzt muss man halt gucken, wie geht man damit um, so, und Das ist halt dann so eine Frage, wie kommt man aus der Sache raus? Ich sage immer, gerade was jetzt so die kulturellen Aktivitäten, ne, auch für junge Menschen betrifft, ne, ich muss das Gleiche an Geld aufwenden, um ein Konzert zu veranstalten, wo vielleicht am Ende 50 Besucherinnen kommen, wie eine gleiche Organisation in der Stadt, wo dann aber 200 Leute kommen. Und 200 Leute bedeuten 200 Menschen oder 150 Menschen mehr, die Getränke kaufen, die für Einnahmen sorgen und. Das heißt, ich habe eigentlich den gleichen Aufwand, aber ich mache den gleichen Aufwand für viel weniger Leute. Und das ist ein Problem. Ist aber nicht zu machen, ist auch irgendwie keine Lösung, weil dann ist es für die paar Leute, die es noch gibt und die nicht in diesen normalen Sachen, die halt angeboten werden, immer wieder ein Oktoberfest, Stadtfest, Dorffest, Feuerwehrfest,
Kranger Kirmes. Fußballfest,
Kirmes, genau, ne, die da halt keine Erfüllung finden, und diese Leute wird es immer geben, die wachsen auch nach, für die Leute soll es ja auch Angebote im ländlichen Raum geben, aber um die attraktiv zu gestalten, kostet mich das für eben 50 Leute genauso viel wie jemand anders in der Stadt für 200, und das ist ein Problem. Deswegen macht es auch keiner. Na, so, deswegen nehmen wir Projekte wie unseres, und da gibt es noch zahlreich andere, als irgendwie besonders wahr. Na, obwohl die eigentlich, wenn du das jetzt in ein großstädtisches Verhältnis setzt, ja. Nicht viel anders sind. Der einzige Unterschied ist, dass die das für viel weniger Leute machen und meistens dadurch halt, dass alles sich im Ehrenamt abspielen muss, weil quasi sie nicht sich irgendwie bezahlen können da dafür, für das, was sie tun. So.
Ich habe hier ein 7-seitiges Skript. Das ist voll beschrieben mit Fragen und Hintergrundinfos und das erarbeite ja nicht ich, sondern das machen die guten Menschen vom Veto-Magazin. Und jetzt haben wir eine halbe Stunde über die Herausforderungen des ländlichen Raums in Ostdeutschland gesprochen.
Wie bist du denn auf deinem Skript gekommen?
Ja, ich bin hinter dem Intro dann irgendwie stehen geblieben. Ah, okay. Das ist ja auch das Hervorragende an unseren Gesprächen. Wir müssen jetzt aber eine Sache machen, und das ist völlig kompromisslos. Wir müssen spielen. Und okay. Das Spiel, das heißt, alles auf Zeit, du hast 60 Sekunden. Ich baller dir jetzt ein paar Fragen aus der Hüfte und du musst dann so schnell wie möglich antworten müssen, so viele Fragen wie möglich hier abarbeiten. Und es ist alles nicht schlimm, aber ich bin mal gespannt, wie wir das hinbekommen.
Okay. Und ich mache Ja-Nein-Antworten oder wie läuft's ab?
Ja, du wirst es schon sehen.
Pardon. Okay.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Was liegt auf deiner Pizza?
Gorgonzola und Spinat.
Womit lenkst du dich gerne ab?
Bandprobe und Klettern gehen.
Was war dein schlimmstes Reiseerlebnis?
Äh, 30 Stunden Fähre von Helsinki nach Travemünde.
Welche Überschrift möchtest du gerne über dich lesen?
Keine Ahnung.
Eine wirklich kreative Beleidigung.
Eine wirklich kreative Beleidigung.
Tobias, gib Gast. Was empfiehlst du deinem jüngeren Ich?
Denk manchmal über Entscheidungen, die du triffst, noch mal ein zweites Mal nach.
Hervorragend. Vielen Dank.
Oh Gott, ich habe nicht viele Fragen geschafft. Oh Gott,
du hast mit der leider Gottes sehr schlecht performt bei diesem Spiel. Das muss ich in aller Ehrlichkeit und Freundlichkeit dir zugestehen. Aber du kannst einmal kurz von deinem 30-stündigen Fährtrip nach Travemünde erzählen. Was war denn da so schlimm? Man kann sich ja auch einfach irgendwo hinknallen oder irgendwie ins Bordrestaurant setzen.
Also diesen Fährtrip habe ich dieses Jahr schon insgesamt 3-mal gemacht. Hm. Und die Länge ist schon hart. Und wenn dann Seegang ist und man dann auch alleine ist und nicht schlafen kann, weil man mit mehreren Personen in der Kabine ist, die man auch nicht kennt. Und das war anstrengend, ehrlich gesagt.
Also jetzt hast du ja wirklich Tattoos und so einen dicken Rauschebart. Wie oft wurdest du selber für einen Seemann gehalten, für Teil der Crew?
Gar nicht.
Ah, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
Ja, da bedienst du aber schon ganz schön Schublade.
Ja, natürlich.
Also die Seeleute, die ich gesehen habe, ich habe keine sichtbaren Tattoos entdeckt auf dem Fährschiff.
Na, okay. Ich habe, in Nordrhein-Westfalen ist es ja so, da macht man ja enorm viel Urlaub in Holland. Ich war häufig auf Texel und da kenne ich auch die halbe Matrosenschaft, die dann da irgendwie Fischkutter oder so fahren. Die sehen tatsächlich recht ähnlich aus wie du. Also von daher, Okay. Das ist auch eher als Lob zu verstehen.
Also es tut mir leid, dass du schlecht performt hast.
Ja,
aber die zwei Fragen haben mich echt, das habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht.
Wieso, da hättest du wohl noch spannende Fragen gehabt.
Ich habe hier noch ein paar. Ja, vielleicht spielen wir noch ein zweites Spiel, schauen wir mal.
Ja, schieß los.
Nein. Also, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Die sächsische oder ostdeutsche Heimat, die ist ja geprägt von bestimmten politischen Entwicklungen und auch demografischen Entwicklungen, die gehen ja an den jungen Menschen nicht vorbei. Wie oft passiert es dir, dass du in deiner Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen mit rechtsextremen Haltungen konfrontiert wirst? Und was glaubst du, sollte man in einem solchen Fall machen? Wie sollte man mit denen umgehen?
Also ich selber, ich bin ja ehrlich, ich selber wäre, seitdem ich quasi Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH bin und hauptsächlich als Dozent an Hochschulen oder für andere Sozialarbeiterinnen bei Weiterbildung und so arbeite, nur noch indirekt damit konfrontiert, weil unsere Mitarbeiterinnen damit konfrontiert werden. Ne? Und bei mir war das aber in der Vergangenheit auch der Fall, dass ich damit konfrontiert wurde. Und also grundsätzlich muss man erst mal sagen, es kommt darauf an, wie alt die jungen Menschen sind, die einen damit konfrontieren. Weil es ist de facto so, dass die jungen Menschen, also ne, unsere Welt ist mega chaotisch aktuell, ne, die ist krass undurchsichtig geworden und für viele junge Leute ist das einfach alles nicht mehr nachvollziehbar und die sehen sich da auch ein bisschen einer Ohnmacht gegenüber, die sie nicht wirklich bewältigen können. Und da ist natürlich so ein klar strukturiertes, autoritäres Angebot, was, sag ich mal, die neue Rechte, ne, oder die identitäre Bewegung macht. Ne, ganz platt gesagt, es gibt einen Führer, der sagt, was wie zu tun ist und wie wir aus der beschissenen Situation wieder rauskommen. Das ist ein gutes, das ist ein Angebot, was quasi die Jugendlichen anspricht, ne? Weil ganz einfach sie dadurch eine Lösungsmöglichkeit für ihre inneren Fragen erstmal sehen. So. Und wenn die noch relativ jung sind, relativ jung meint, sag ich mal so 13, 14, 15, manchmal auch noch mit 16, dann kann man tatsächlich mit den Jugendlichen da noch quasi in eine Interaktion treten, ne, mit dem Umfeld, kann das noch aufarbeiten, ne, was da dahinter steckt, ne, und kann darüber auch sprechen, kann mit Angeboten da dagegen steuern und das funktioniert so. Und da gibt es genügend Beispiele, auch in der Wissenschaft, ne, so. Wo es dann schwieriger wird, und das war ja dann der Fehler, der auch in den 90ern gemacht wurde mit der akzeptierenden Jugendarbeit, hier auch nochmal, weil wir ja das Ost-West-Thema hatten, die gab es nicht nur in Ostdeutschland, was immer so dargestellt wird, finde ich auch irgendwie ein bisschen lame, dass dann nicht mal jemand sagt, ja, wir haben aber auch in Westdeutschland solche Projekte gemacht, ne? So, die gab es da genau, ne? Dass eben die Sozialarbeiter die Nazis zum Nazi-Konzert gefahren haben, das hat auch in Westdeutschland stattgefunden, nur halt mit dem Unterschied, da gab es auch noch andere Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die es in Ostdeutschland eben leider nicht gab, da es vorher keine Sozialarbeit gab, weil es in der DDR keine sozialen Probleme gab, per Definition, deswegen brauchst du ja keine Sozialarbeiter, klar. Wenn die dann so 17, 18, 19 sind, da wird es dann schon schwierig, na, mit denen quasi was zu machen, weil da haben sich schon so bestimmte erste Strukturen verfestigt und da muss man dann wirklich im Einzelfall gucken. Da kann man es meistens nicht mehr über Gruppenangebote lösen. Also, dass man dann sagt, hier komm einfach mal mit zu den anderen Jugendlichen, wir machen heute einen coolen Filmabend und hängen irgendwie ein bisschen ab oder es gibt heute mal ein geiles Punkrock-Konzert. Ne? So, das funktioniert dann da nicht mehr. So. Was man aber machen kann, ist, dass man in Einzelberatung, und das passiert auch teilweise bei uns, na, wenn quasi über Jugendgerichtshilfe, über dass Jugendliche bei uns auflaufen, na, die quasi straffällig geworden sind mit Straftaten im Bereich rechtsmotiviert, na, politische Straftaten, dass man da in Einzelfällen, und das klappt nicht bei allen, aber dass man da in Einzelfällen, die vielleicht von diesem Trip irgendwie nochmal runter bekommt. Was man da sagen muss, ist, dass viele Sozialarbeiterinnen dafür viel zu schlecht ausgebildet sind. Also der Umgang damit ist schwierig, weil du musst Leute, die das können, tatsächlich auch suchen. Das können auch nicht alle. Und das ist kein fundamentaler Bestandteil der Ausbildung, was schade ist. Ne? Aber ja, das ist halt auch so ein Problem. Ne? Auch bei Lehrern, Lehrerinnen ist das ja kein, da gibt es auch keine wirklichen Angebote, wie geht man damit um. Ne? Da hast du das vielleicht noch bei hier Gemeinschaftskunde, Gesellschaftskunde, wie das Fach heißt, heißt ständig anders. Na, dass die Lehrer, Lehrerinnen da vielleicht noch ein bisschen fit sind, aber wenn dann irgendeine Äußerung mal in Mathe oder irgend sowas kommt, Mathelehrer, Mathelehrerinnen sind dann meistens völlig überfordert mit so einer Aussage und wissen nicht, wie sie da reagieren sollen. Und da gibt es tatsächlich viel zu wenig Angebote und Weiterbildungsmöglichkeiten für Fachkräfte, wie damit umzugehen ist. Ne? Ja. Also man kann was machen, aber der Zeitpunkt ist entscheidend. Das ist ganz wichtig und ja.
Du bezeichnest deine Arbeit als offene Kinder- und Jugendarbeit. Was ist das? Was ist der Unterschied zu dem nicht offenen?
Nee. Also ich habe gearbeitet im Feld der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Arbeitsfeld der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit, die quasi hinter der eine Förderstruktur liegt.
Ah, okay. Mhm.
Ich selber habe meine Arbeit als emanzipatorische Jugendarbeit bezeichnet, was unterm Strich ja dann auch dazu geführt hat, dass wir also auch keine Förderung mehr über die Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit bekommen haben, weil also platt gesagt ist offene Kinder- und Jugendarbeit das klassische Jugendzentrum, ne, mit der offenen Tür so. Jugendliche können kommen in das Haus und können sich dort aufhalten, machen. Genau, das Haus hat meistens feste Öffnungszeiten, die auch nicht wirklich gerade kompatibel sind mit den Zeiten, mit den Freizeitaktivitätszeiten von Jugendlichen, leider. Ja, na, also, ja, offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Arbeitsfeld, so ein definiertes Arbeitsfeld. Das ist ein Angebot, ne? Nebenbei gibt es dann noch die mobile Jugendarbeit, die Streetwork. Und. Na, aber die offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Feld.
Erzähl doch mal ein bisschen mehr über das Dorf der Jugend in Grimma. Wenn ich nach all den Korrekturen es immer noch richtig auf dem Zettel habe, hast du das ja ins Leben gerufen. Was passiert da an einem gewöhnlichen Tag?
Was passierte da an einem gewöhnlichen Tag?
Weil es heißt das ja jetzt Job?
Nee. Nee, naja, das ist wichtig. Also das Projekt Dorf der Jugend war, um das jetzt grob zu umreißen, ist ein Projekt, wie man Jugendarbeit im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit durchführen kann, dass sie sich erstens selbst trägt, dass die Peer-to-Peer-Angebote, also Jugendliche interagieren mit anderen Jugendlichen, Jugendgruppen werden untereinander vernetzt, machen sich gegenseitig Angebote, dass diese Sachen über einen längeren Zeitraum stattfinden und dass sich das auch von Jugend, von Alterskohorte zu Alterskohorte überträgt. So, das war die Idee. Die Idee basiert darauf, dass wir ja das Crossover-Festival seit 2000 immer veranstalten, was es nach wie vor noch gibt. Und dort war dann irgendwann das Problem, dass wir gesagt haben, naja, okay, wir sind aber irgendwie zu alt, um mit Anfang, Mitte 30 ein Festival von Jugendlichen für Jugendliche zu veranstalten. So. Also war die große Frage, wie kriegen wir das hin, dass quasi es immer irgendwie junge Menschen gibt, die dieses Festival veranstalten. Und unter dieser großen Frage ist diese Konzeption Dorf der Jugend und die Idee dazu entstanden, also dass quasi so eine interne Weitergabe gibt und Dorf der Jugend deswegen, weil Dorf die kleinste Einheit einer Gesellschaft ist, quasi, ne, in der es eigentlich alles braucht. Bildung, Kultur, Wirtschaft, ne, und so. Und das waren so die Aufhänger, deswegen heißt es auch Dorf der Jugend, weil die Idee war, sich selber irgendwie eine wirtschaftliche Basis zu organisieren, sich untereinander die unterschiedlichen Gruppen zu vernetzen, sich selber gegenseitig weiterzubilden und. Ne? Und das haben wir ja auch, die Jugendlichen haben für sich gegenseitig Workshops gemacht, die haben sich in regelmäßigen Plenar mehrmals die Woche getroffen und haben quasi die Fragen, die oben aufstanden oder was gerade zu tun ist an dem Fabrikgebäude, was wir bespielen, haben die besprochen. Die haben einen Café betrieben, na, was sie in einem alten Schiffscontainer selbst ausgebaut haben, wodurch dann Geld erwirtschaftet wurde, was dann wieder für Veranstaltungen ausgegeben werden konnte, na, die eben nicht gewinnbringend ablaufen, weil eben zu wenig Besucher, Besucherinnen und. So. Das war die Kernidee und war deswegen, weil mehr oder weniger durch den Wegfall, also wir haben quasi während Corona wurde die Finanzierung für die Sozialarbeiterinnenstelle in dem Projekt quasi gestrichen. Dann war Corona, man konnte auch nicht wirklich was machen. Und wir haben auf dem Gelände, was wir nutzen, die alte Spitzenfabrik in Grimma, quasi eine Nutzungsuntersagung bekommen, weswegen wir das Areal, die Gebäude nicht mehr nutzen durften, sondern alles nur noch draußen machen konnten. Das heißt, der Winter bricht schon mal weg, was dazu führt, dass sich das halt dann so zerlaufen hat, weil du immer jedes Frühjahr neu anfängst. Und dann quasi Ende des Sommers gibt es irgendwie wieder eine Gruppe, die aktiv ist. Und dann kommt aber der Winter. Und dann ist es wieder vorbei. Und dann fängst du wieder von neuem an. Weil du kannst es nicht über diesen Zeitraum der kalten Monate, kannst du diese Netzwerke nicht am Leben erhalten. Da passiert einfach in dem Leben eines jungen Menschen viel zu viel. Denn seine Lebenssituation ändert sich in so kurzer Zeit da fundamental. Und deswegen hat sich das Projekt tatsächlich, und da muss man auch ehrlich sein, und das wird medial immer noch nicht ganz so korrekt dargestellt, obwohl ich versuche, das überall so zu sagen. De facto ruht dieses Projekt aktuell, weil wir haben keine größere Gruppe von Jugendlichen, die gerade aktiv ist, weil wir erstmal versuchen müssen, irgendwie ausreichend Geld zu generieren, um dieses Gebäude wieder zum Laufen zu bringen, damit wir dann wieder mit dem Gebäude sukzessive mit Jugendlichen diese Strukturen, die es mal gab, wieder aufzubauen. So, das ist tatsächlich das Dilemma, in dem wir uns aktuell bewegen. Und ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ne, dass wir einen Haufen rechtliche Problematiken da haben, weil eben Leute das nicht wollen, dass das ausgebaut und saniert wird und uns da quasi immer wieder neue Steine in den Weg legen. Das macht es kompliziert und verzögert halt diesen Prozess, dass wir wieder anfangen können, diese Strukturen unter den Jugendlichen aufzubauen, weil der Zeitraum, ne, also in Kombination mit Corona ist einfach, also Corona und dass wir das Gelände über den Winter nicht nutzen durften und quasi so richtig auch nicht kontinuierlich nutzen können im aktuellen Status, hat einfach dazu geführt, dass sich die aufgebauten Strukturen, ja, in alle Herren Länder Wegzug aus dem ländlichen Raum zerstreut haben, weil quasi dieser natürliche Nachwuchs von Kids während Corona weggebrochen ist. Ne? Davor war es immer so, die aus den größeren Klassen haben darüber erzählt, ne? Und das hat dann welche aus den jüngeren Klassen angesprochen, die dann gekommen sind, die sich mit eingebracht haben und so gab es so einen natürlichen Bogen, der, kann man sagen, von der 12. bis zur 9., 10. Klasse gespannt war in dieser, ne, in diesem Alters, in dieser Altersdimension, also zwischen 15 und 18 bewegen wir uns hier. Ne? Und da gab es so ein natürliches Wachstum in das Projekt hinein. Und das ist quasi durch Corona und durch die Nichtnutzung des Areals und dass wir das auch nicht mehr hauptamtlich machen können, in Ruhemodus gefahren. Und ich kann dir aktuell keinen typischen Tag beschreiben, weil es aktuell eben keinen typischen Tag dufter Jugend gibt. Leider.
Wenn wir jetzt mal bei den Jugendlichen bleiben, die vergangenen Wahlen, und auch das berührt ja so ein bisschen die Arbeit und deine, also die ganzen politischen Debatten, die wir jetzt immer führen, auch wir beide jetzt gerade geführt haben. Es heißt ja, dass je jünger die Altersgruppe, umso rechter wählen die Leute. Und je älter sie sind, zumindest haben das die Landtagswahlen jetzt gezeigt, umso eher orientieren sich die Leute an der CDU. Je weiter man aber in die Jugend hineinguckt, umso größer ist die Zustimmung für die AfD. Teilst du diese Beobachtung, also diese demoskopischen Beobachtungen, empfindest du das anders? Und wie erklärst du dir das alles?
Oh Gott, du stellst ja die ganz tiefen Fragen. Das ist kein Wunder, dass wir nicht vorwärts kommen.
Ja, du hast nur 2-3 Minuten Zeit. Also wir sind auch gleich zu Ende. Also von daher dachte ich, ich hebe mir das besondere Bonbon mal für den Schluss auf.
Also man muss glaube ich, dazu sagen, das ist immer ganz wichtig, dass im Endeffekt die Wahlergebnisse auch unter den Jüngeren sind ein Spiegelbild von dem, was auch die Älteren wählen. Also das unterscheidet sich, wenn man sich dann das anguckt, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von den Wahlergebnissen. So, das ist teilweise, findet man in manchen Regionen, dass die Jugend gar nicht so rechts wählt, wie das die Älteren gemacht haben. Ne? Also solche Sachen, solche Beispiele findet man auch. Wie ich mir das erkläre, also natürlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die Kids sind einfach unzufrieden. Die sehen einfach, die haben überhaupt irgendwie gar keine Zukunftsperspektive. Ne? Für die läuft irgendwie alles scheiße. Ne? Gerade auch in den ländlichen Räumen es ist alles irgendwie mega beschissen, so, keine Angebote für Freizeitaktivitäten, keine irgendwelchen Aussichten auf Jobs, es können auch nicht alle Influencer oder TikTok-Stars werden und YouTuber schon gleich gar nicht und whatever, ne? Also die Zukunftsperspektiven für junge Leute sind, glaube ich, gerade aktuell ziemlich beschissen, zumindest in ihrem Mindset, obwohl sie ja de facto eigentlich ganz gut sind, weil ja, eigentlich hat jeder alle Möglichkeiten so, aber da fehlt, glaube ich, auch so ein Quäntchen Motivation und Erklärung, weil eben die großen Fragen sind halt, wie geht denn das mit unserer Welt überhaupt weiter? Was macht denn das für einen Sinn, dass ich jetzt hier irgendwie mich abracke und eine Leistung mache, weil ich werde eh keine Rente mehr kriegen. So, für was soll ich denn da noch, also für was soll ich denn da arbeiten gehen? Oder vielleicht fällt Putin bald in Deutschland ein, so, dann ist auch vorbei. Warum, oder Trump oder was weiß ich, das, ne, so, die Konflikte beschäftigen die jungen Leute und das ist tatsächlich so, und damit erkläre ich mir das oft, und das nehme ich auch selber so wahr, dass die Politik über die letzten Jahre das nicht hinbekommen hat, die Probleme, die wir haben und die Lösungsansätze erstens ordentlich umzusetzen und zweitens den Leuten zu erklären, was hier überhaupt das Problem ist und wie man da wieder rauskommen kann. Also es gibt, glaube ich, ein Erklärungsproblem. Wir verstehen das, aber wir verstehen das auch nur, selbst ich muss mir noch, um bestimmte Dinge zu verstehen, noch 20 Artikel durchlesen, um das irgendwie fassen zu können, was denn jetzt das eigentliche Problem ist, um dann daraus eine Lösungsmöglichkeit zu entwickeln. Und das ist verloren gegangen und da der Bogen jetzt, ne, warum quasi so autoritäre Parteien wie der AfD oder auch das BSW, ne, die klare autoritäre Strukturen, auch bei den Älteren, das Konservative ist ja, CDU ist ja, der schwingt ja auch so ein konservativer Autoritarismus ein bisschen unterschwellig schon auch mit, so, ne, und das ist irgendwie so eine Sehnsucht, dass da jemand ist, der sagt, okay, wir machen das jetzt so, so lösen wir das und so kommen wir aus der, so kommen wir aus dem Problem raus. Was ist ich? Unsere ganzen sozialen Probleme lösen sich, wenn wir Remigration machen. Völliger Nonsens. Aber es ist erstmal eine Antwort auf total vielschichtige Probleme. Und das verfängt besonders auch bei den jungen Leuten, weil die in dieser Lebensphase auf der Suche nach Antworten sind. Was können wir denn jetzt machen? Na, und wenn die AfD natürlich für die anschlussfähige Antworten bietet, dann fangen die natürlich an, sich auch in deren Sinne zu organisieren, um diese Antworten mit Human Power zu untersetzen. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche, was auch bei Fridays for Future passiert ist. Ne? Das wurden ja auch immer mehr, ne? Weil quasi die Jugend, die jungen Menschen gesehen haben, okay, wir haben hier keine Zukunft mehr, unser Klima geht ein Bach runter, ne, und wir sterben alle und Fridays for Future, die Demonstrationen waren erstmal eine Antwort für viele junge Menschen, wo die sich quasi gehört gefühlt haben und wahrgenommen gefühlt haben. Und genau das Gleiche ist halt, verfängt halt bei diesen, ja, bei der AfD. Und das hat viel damit zu tun, dass wir als Erwachsene und eben auch die Politik das nicht auf die Kette kriegen, den jungen Menschen ordentlich in ihrer Sprache zu erklären, was denn die Probleme sind. Und das lösen wir nicht über irgendwelche Beteiligungs- und Partizipationsprojekte. Die wollen sich überhaupt nicht, die finden Politik scheiße, die wollen sich daran nicht, naja, das ist doch total unattraktiv. Ich meine, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich war lange genug Stadtrat und Kreistagsmitglied. Das ist doch total langweilig. Daran will sich doch kein junger Mensch beteiligen. Das ist doch, haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann noch zu wissen, ich kann darüber eh nur minimal irgendwas ändern oder wenn überhaupt, das ist doch total unattraktiv. Da ist es, es geht dabei um Handlungsfähigkeit. Ja, die jungen Menschen wollen sich und Wirksamkeit, die wollen sich wirkmächtig fühlen. Und du fühlst dich dann wirkmächtiger scheinbar, wenn du dich im Wald triffst, irgendwelche Survival-Trainings machst, Schießübungen machst und, was weiß ich, Gebiete in Deutschland besetzen willst, um die zu befreien von der Politik, die sie umgibt, da schwingt so ein Gefühl von, ich fühle mich jetzt wirkmächtig und handlungsfähig gegen das, was mich umtreibt und stört. Und wenn das quasi wir Erwachsenen und die Politik nicht auf die Kette kriegen, das besser darzulegen und zu erklären, wie man auch handlungsfähiger wird und was man dafür machen muss, dass man sich organisieren muss, dass man quasi Ideen, Utopien entwickelt, wie man Wirkmacht entfalten kann, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir das stoppen wollen, diesen Drive.
Vor allen Dingen, das ist ja alles seit 100 Jahren bekannt.
Ne? Ja klar,
also
das ist ja nichts Neues.
Nach Rostock-Lichtenhagen ist die damalige Jugend- und Familienministerin Angela Merkel nach Rostock gefahren, hat sich mit den Kids da getroffen, auch den Rechten, und meinte ja, offensichtlich haben die keine andere Möglichkeit, sich zu artikulieren, als irgendwie Steine in die Fenster zu schmeißen. Und offensichtlich brauchen wir irgendetwas, um ein Angebot zu machen, ein Alternativangebot zu machen, ohne dass irgendetwas davon bedeutet, dass man rechtfertigt, dass die Häuser anzünden. Aber das Problem, das sage ich zum Beispiel auch immer, das Problem ist nicht per se die AfD. Den Rechtsextremismus, den Neonazismus, die Ausländerfeindlichkeit, den Rassismus, den hat es ja auch schon vor 2011 gegeben. Und die Grundlage, die fehlende Wirkmächtigkeit, auch fehlende Vision, muss man auch dazu sagen. Es geht ja nicht nur darum, dass Probleme gelöst werden, sondern wo wollen wir eigentlich hin? Und was du auch so sagst, das finde ich so, ehrlich gesagt, ich finde Politik auch scheiße. Ich habe auch keinen Bock, mich in irgendwelche Haushaltsverhandlungen reinzubegeben oder irgendwelche, diese komischen Partizipationsstrukturen, die sich irgendein Mensch ausgedacht hat. Ich will ja im besten Fall zu Hause sitzen, Kaffee trinken, Buch lesen, Netflix gucken, in der Hängematte im Garten sein und die Gewissheit haben, dass erwachsene Menschen die Probleme dieses Landes lösen und ich einfach sein darf und meine Interessen repräsentiert werden und keiner irgendwie Sachen kaputt macht und ich eine Perspektive habe. Und ich glaube, das Gefühl haben ganz viele schon sehr lange nicht. Und ich glaube, Jugendliche haben sie vor allen Dingen eben post-Corona besonders nicht.
Ja, auch schon davor. Also Jugend wurde noch nie historisch gut repräsentiert. Die wurde schon immer mit Defiziten behaftet und sie hat sich schon immer in die Ecke gedrängt gefühlt. Und genau aus diesem Grund sind auch schon, du kannst, guck in alle möglichen Jugendbewegungen rein. Es hat schon immer Riots, die es gab, ob das in der Halbstarken in den 50er waren oder was gab es denn in Westdeutschland, gab es auch sowas, Turkish Boys hießen die in den 80ern oder so, so die erste Generation der Kids aus den Migrantinnenfamilien, so die Beat Generation und so.
Es gab ja auch die Halbstarken und Langhaarigen.
Und da hat Gewalt schon immer eine Rolle gespielt. Und das hat immer was damit zu tun, dass die Leute nicht wissen, wie kommen sie anders aus dieser Situation jetzt raus. Ne? So, das ist einfach eine Form der Kommunikation, weil sie keine andere Form der Kommunikation haben. Und dass sie die nicht haben, daran haben wir einen Anteil, weil wir ihnen suggerieren, ihr seid noch irgendwie kein vollwertiger Bestandteil unserer Gesellschaft und das, was ihr sagt und macht, ist eh alles scheiße, so, ihr seid scheiße, na, so, und also kommt es quasi im Endeffekt dann zu diesen, dem Mittel von Gewalt, um sich zu artikulieren. Das ist bei Jugendlichen tatsächlich erstmal grundsätzlich nichts anderes als eine Form der Gewalt. Es gibt wenig Studien darüber, aber einige gibt es, die quasi Leute befragt haben, die in solchen gewalttätigen Jugendbewegungen aktiv waren. Keiner der Befragten in diesen, das sind wirklich wenig, das ist absolut alles nicht repräsentativ, ne? So. Aber keiner von denen, die da befragt wurden, hat dann eine kriminelle Karriere eingeschlagen. Na? Sondern die führen heute alle ganz normale Leben und sind eher Spießer geworden. So. Na? Und das ist interessant, na? Weil quasi, wenn man das quasi betrachtet oder berücksichtigt, na, ist, man muss die Gewalt von jungen Menschen man muss damit einen Umgang finden und man muss vor allen Dingen damit man muss eine Art und Weise finden, wie man dem irgendwie, also wie man kommunikativ dem vorbeugen kann. Ne? Mhm. Also, und die Gewalt gegen die Bushaltestelle, die aus Frustration entsteht, mhm. weil man wieder kein Bus fährt oder den Kids abends langweilig ist und die Bushaltestelle entglast wird, ist auch nochmal eine andere Form von Gewalt, als wenn sie sich gegen Menschen wendet. Ne? Ja. Und hier muss mhm. eben auch wirklich klar und deutlich eine Linie gezogen werden. Und da muss man, glaube ich, auch dann, und das hat aber dann wiederum viel mit Aufklärungsarbeit zu tun, ne? Und mit mhm. Gesprächen und ne? Wo findet das denn statt? Wie, ne? Was passiert in den Familien? Was passiert in der Schule? Wie wird Rassismus thematisiert? Wie wird Sexismus thematisiert? Mhm. Und. Und das passiert viel zu wenig und da ist unsere Gesellschaft gefragt, weil das kann nicht Jugendarbeit oder Politik, Sozialarbeit lösen. Das ist unmöglich, sondern das muss gesellschaftlich gelöst werden. Und da sollte man mal ein bisschen Gehirnschmalz dran verwenden, wie das funktionieren kann.
Gehirnschmalz ist genau das richtige Wort. Wir sind am Ende unserer Reihe beziehungsweise unseres Podcasts.
Ich muss du auch
musst jetzt direkt in die Vorlesung, damit du das Hirnschmalz deiner Studierenden entwickeln und ausbauen kannst. Wir haben noch eine letzte Sache. Der Veto-Podcast endet immer damit, dass der Gast Platz bekommt für eine Werbeanzeige. Du kannst also Werbung machen, 1-2 Minuten für etwas, was dir wichtig ist. Ja, also ein Projekt, eine Organisation, ein Buch, eine Kollegin, eine Band, Bekleidungsmarke, I don't know. Mir ist auch total Wumpe. Du hast jetzt die Möglichkeit, Werbung zu machen und das, was dir wichtig ist, voranzustellen. Es ist kostenloser Werbeplatz und der beginnt ab jetzt.
Schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Ja, wenn ihr soziale Projekte, Jugendarbeit, emanzipatorische Projekte im ländlichen Raum unterstützen wollt und wenn ihr den Versuch unterstützen wollt, eine staatlich unabhängige, tragfähige Struktur für politische Bildung, für Jugendarbeit, für zivilgesellschaftliche Organisationen und unterstützen wollt, dann spendet uns oder überweist uns einfach irgendwie Geld, kommt vorbei, trinkt eine Limo, klickt auf unseren Shop. Ihr findet alle weiterführenden Links unter job.social und schaut einfach vorbei und wir freuen uns sehr auf jedwede Unterstützung, die wir bekommen können, weil wir haben ein riesiges Fabrikgelände auszubauen.
Tobias Budukat, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst in dieser sehr spannenden, bemerkenswert schnell sich verändernden Zeit, dass du die Zeit genommen hast, zwischen zwei Vorlesungen einfach hier kurz für ein Interview reinzuspringen, dass du uns deine Mittagspause geopfert hast. Ich hoffe, deine Studierenden, die kriegen das jetzt nicht eiskalt alles zurück. Vielen Dank für deinen Einsatz, vielen Dank für deine Zeit und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch eine gute Woche. Das nächste Mal ist wieder Ninja dabei. Geht auf veto-mac.de, abonniert uns, empfehlt uns weiter, klickt auf Instagram rein und ansonsten bleibt gesund und habt eine gute Zeit. Ciao.
Bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin folgt uns auf Instagram und TikTok.